NZZ Akzent.
Jonas, Demonstrationen sind in Israel nicht gerade unbedingt eine Seltenheit, aber diese hier, wo wir gerade das Video schauen, die ist schon eher ungewöhnlich.
Ja, genau, und sie sieht auch etwas ungewöhnlich aus. Also wir sehen hier hunderte ultraorthodoxe Männer, die eine Straße blockieren und demonstrieren. Also man erkennt sie gut an diesen dunklen Gewändern, an den Hüten und den langen Schleifenlocken. Und sie sitzen da auf der Autobahn und es ist ein ziemlicher Tumult. Wir sehen, wie Leute von der Straße gezerrt werden.
Ziemlich grob.
Ja, es geht wild zu und her.
Warum gehen die denn jetzt auf die Straße?
Die Ultraorthodoxen sind derzeit sehr beunruhigt in Israel. Denn sie sollen, wie alle anderen Bürger auch, in die Armee eingezogen werden. Das zumindest könnte passieren. Aber für die große Mehrheit dieser Gemeinschaft kommt das überhaupt nicht in Frage.
In Israel ist die Dienstpflicht für strenggläubige Juden seit Jahrzehnten ein Politikum. Mit dem Krieg gegen die Hamas ist die Debatte neu eskaliert und könnte gar die Regierung sprengen, erklärt Nahost-Redaktor Jonas Roth. Ich bin Antonia Moser. Jonas, in Israel müssen alle ins Militär, außer eben die ultraorthodoxen Juden.
Genau, also alle jüdischen Israeli müssen ins Militär, sogar die Frauen. Für Männer ist es eine Dienstzeit von 32 Monaten, Frauen müssen 2 Jahre in die Armee. Mhm. Aber es gibt da gewisse Auswege, eben für die Ultraorthodoxen zum Beispiel. Das ist so geregelt, dass wer bis zu einem gewissen Alter eine sogenannte Yeshiva besucht, das ist eine religiöse Schule, kann nicht eingezogen werden.
Also und warum? Warum haben die sozusagen dieses Privileg?
Um das zu verstehen, muss man vielleicht kurz erklären, wer die Ultraorthodoxen überhaupt sind. Das ist eine sehr streng religiöse Gemeinschaft. Sie leben nach den jüdischen religiösen Gesetzen, halten sich sehr streng daran und leben eigentlich sehr abgeschottet von der säkularen Gemeinschaft. Mhm. Sie widmen sich dem Studium religiöser Schriften und sie haben eigene Schulen, in denen sie eigene Fächer unterrichten. Zum Beispiel Fächer wie Naturwissenschaften werden da kaum unterrichtet. Mhm. Nach dem Holocaust und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten nur wenige Ultraorthodoxe überlebt. Und viele von ihnen gingen auch nach Israel. Und als der Staat 1948 gegründet wurde, kam der erste Ministerpräsident Ben-Gurion mit den Ultraorthodoxen überein, dass sie nicht ins Militär müssen.
Aber warum hat Ben-Gurion das gemacht?
Er wollte die Unterstützung der Ultraorthodoxen für diesen Staat Israel. Das war aber keine einfache Sache, weil viele dieser streng religiösen Menschen glaubten, dass nur der Messias den Staat Israel ausrufen könnte. Und deshalb waren sie skeptisch gegenüber diesem Projekt der Zionisten. Sie haben dann aber trotzdem mitgemacht, weil sie dachten, ja, das ist im Moment unsere beste Option. Mhm. Aber eben weil sie so skeptisch waren, wollten sie sich auch Privilegien heraushandeln. Und Ben-Gurion hat es ihnen gegeben. Unter anderem wollten sie eben nicht ins Militär. Sie bestanden darauf, das Studium der Tora weiterzuführen. Aus ihrer Sicht ist das der größte Dienst, den sie dem Judentum leisten können. Mhm. Und ich habe gesagt, es ist eine sehr abgeschottete Gemeinschaft. Das war eigentlich schon immer so. Und sie vermeiden oft den Kontakt zu säkularen Juden. Sie leben in einer Parallelwelt. Und Militärdienst lässt sich schlecht mit dem vereinen. Also man ist da sehr nahe bei säkularen Personen, in Israel eben auch bei weiblichen Soldatinnen. Das sind alles Punkte, die mit dieser ultraorthodoxen Tradition schwierig zu vereinbaren sind. Und im Militärdienst bleibt auch wenig Zeit für das Studium der Tora und so weiter. Also die Ultraorthodoxen haben Angst, mit dem Militärdienst ihre Tradition zu verlieren.
Mhm. Und was Ben-Gurion damals, 1948, entschieden hat, das gilt irgendwie bis heute.
Das gilt bis heute und wurde sogar noch ausgeweitet. Also noch nie wurden so viele Ultraorthodoxe vom Militärdienst befreit wie letztes Jahr. Also das waren 66.000 junge Männer. Ben-Gurion hatte eigentlich gedacht, dass das kein Problem sein würde, wenn er den Ultraorthodoxen diese Ausnahmeregelung erlaubt. Er dachte, Israel würde natürlicherweise zu einem säkularen Staat werden und die Ultraorthodoxen würden eine kleine Minderheit bleiben. Da hat er sich aber schwer getäuscht. Mhm. Heute machten die Ultraorthodoxen rund 13% der Bevölkerung aus. Sie sind die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe in ganz Israel. Sie könnten bis 2035 schon einen Fünftel der Bevölkerung ausmachen.
Okay.
Und dadurch, dass sie halt mittlerweile so einen großen Anteil an der Bevölkerung stellen, haben sie eine große Macht, auch politisch.
Und wie zeigt sich das?
Also die Ultraorthodoxen haben mehrere eigene Parteien und in Israel ist die Parteienlandschaft notorisch zersplittert. Also es ist extrem schwierig, da eine Regierungskoalition zu bilden, in der man sich einig wird. Und in den letzten Jahrzehnten war eigentlich jede israelische Koalition auf die Mitarbeit der Ultraorthodoxen angewiesen.
Das Zünglein an der Waage.
Genau, also sie sind eigentlich auch sehr dankbare Koalitionspartner, weil sie machen bei sehr vielem mit, sofern sie für ihre Kooperation entlöhnt werden. Also sie fordern weitere Privilegien, sie bestehen auf Sozialleistungen, auf Subventionen für ihre religiösen Schulen, auf günstigen Wohnraum und wollen eben nicht in die Armee. Also das ist eine Vorbedingung, dass daran nicht gerüttelt wird.
Und was denkt denn die restliche Bevölkerung, also die säkular geprägte Bevölkerung Israels über diese Privilegien? Also nehmen die das einfach so hin?
Nicht wirklich. Also das ist massiv umstritten und ist schon seit sehr langer Zeit ein heißes Eisen und hat sich jetzt immer weiter zugespitzt. Mhm. Aber eben, das ist eine lange Geschichte. Es gab schon 1998 einen Gerichtsentscheid, wo festgehalten wurde, das geht so nicht, das ist illegal, diese Praxis ist diskriminierend gegen jene, die eben Dienst leisten. Mhm. Und dann haben immer wieder Regierungen versucht, eine Lösung zu finden, wie man das dann eben doch machen kann, dass die Ultraorthodoxen zufrieden sind. Zuletzt hat 2017 das Gericht dann festgehalten, nein, es geht wirklich nicht und die Regierung muss eine neue Regelung ausarbeiten. Diese Frist, um diese Regelung auszuarbeiten, ist dann im letzten Jahr ausgelaufen. Man hat dann einen Weg gefunden, das noch einmal ein bisschen zu verlängern, aber jetzt Ende März war wirklich Schluss.
Und jetzt, was ist passiert?
Also grundsätzlich hat das oberste Gericht angeordnet, dass für all jene dienstpflichtigen Ultraorthodoxen die Subventionen für die religiösen Schulen gestrichen werden. Das wird derzeit noch nicht umgesetzt. Also wir sind jetzt in so einer ganz komischen Zwischenphase, wo irgendwie fieberhaft versucht wird, eine Lösung zu finden, wo niemand genau weiß, was jetzt eigentlich gilt.
Aber ich habe das Gefühl, da wird einfach schön hinausgezögert. Also dass man sich wirklich mal entscheiden muss, ob Ultraorthodoxe ins Militär müssen oder nicht. Also da geht es ja irgendwie nie vorwärts.
Ja, es ist halt auch eine wahnsinnig schwierige Frage und die Regierung von Netanyahu will es sich wirklich nicht verscherzen mit ihren ultraorthodoxen Koalitionspartnern. Aber man muss schon auch sehen, die Stimmung in Israel hat sich massiv verschärft, gerade aufgrund des Krieges. Es ist ein sehr langer Krieg, es braucht sehr viele Ressourcen, es wurden sehr viele Reservisten eingezogen, die in den Krieg ziehen mussten. Und jetzt zeigt sich auch, dass die Armee wahrscheinlich über eine längere Zeit noch einen erhöhten Personalbedarf hat. Und das ist ein Problem für die Regierung. Also wie rechtfertigt man das gegenüber der Bevölkerung, dass viele mehr Dienst und länger Dienst leisten müssen und eine sehr große Gruppe der Bevölkerung ist davon einfach ausgenommen? Mhm. Also die säkulare israelische Bevölkerung ist zunehmend wütend. Auch da kommt es zu heftigen Demonstrationen. Also Umfragen haben gezeigt, dass 70% der israelischen Bevölkerung eigentlich finden, hey, die Ultraorthodoxen, die müssen auch ins Militär.
Das ist eine wahnsinnige Zwickmühle für die Regierung. Einerseits das Volk, dann braucht man aber Personal, dann gibt es auch noch das Gerichtsurteil. Und ich nehme an, die Ultraorthodoxen würden ja eben auch nicht gerade freudig darauf reagieren.
Überhaupt nicht. Also eben, wir haben gesehen, es gibt heftige Demonstrationen, wo es sogar zu Scharmützeln kommt. Und auch in der Öffentlichkeit äußern sich jetzt Rabbiner ziemlich scharf. Ein Rabbiner hat sich kürzlich geäußert, wenn es tatsächlich dazu käme, dass die ultraorthodoxe Gemeinschaft auch ins Militär müsse, dann würden sie wegziehen aus dem Staat Israel. Also da ist sehr viel Zunder drin.
Aber was heißt das jetzt, also wenn die Situation irgendwie so verfahren ist?
Also es ist wirklich eine extrem schwierige Situation. Wenn es jetzt wirklich dazu kommen sollte, dass Ultraorthodoxe ins Militär eingezogen werden, sieht es wirklich danach aus, als würden die orthodoxen Koalitionspartner die Koalition verlassen und damit diese Regierung sprengen. Das will Netanyahu nicht. Aber gleichzeitig, wenn er jetzt eine Praxis verabschiedet, die Ausnahme vom Militärdienst für die Ultraorthodoxen weiterführt, riskiert er massive Proteste in der Bevölkerung und es ist nicht einmal gesichert, ob alle in seiner Koalition einen solchen Entscheid unterstützen würden, weil da gibt es viele Politiker, die sich an diesem Thema die Finger nicht verbrennen wollen. Also es ist jetzt eigentlich relativ offen, was passiert. Wir sind in einer ziemlich chaotischen Situation, wo fieberhaft nach einer Lösung gesucht wird. Es werden immer wieder Sachen diskutiert, wie die Einführung eines Zivildienstes, der vielleicht für die Ultraorthodoxen akzeptabler wäre. Aber irgendwie liegt nichts Eindeutiges auf dem Tisch, das alle glücklich macht. Aber wir sind immer noch in einer Netanyahu-Regierung. Netanyahu ist ein Politikkünstler, der es schon immer irgendwie geschafft hat, Schlupflöcher zu finden, irgendwelche Regelungen so zu formulieren, dass irgendwie alle nicht zufrieden sind, aber auch niemand so wütend, dass es dann zusammenbricht. Und ja, vielleicht schafft er es hier, einen Ausweg zu finden. Aber ich sehe dieses Thema des Militärdienstes wirklich als eine ernsthafte Bedrohung seiner Koalition. Und es wird extrem interessant sein, das weiter zu beobachten, was in den nächsten Wochen passiert.
Das machen wir sicher. Danke, Jonas, warst du da.
Vielen Dank.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert und ich bin Antonia Moser. Bis zum nächsten Mal.